ARD.
Uns fehlen Schulplätze, uns fehlen Kita-Plätze. Wir haben eine katastrophale Ärzteversorgung. Ja, wir müssen für Flüchtlinge Unterkünfte schaffen, aber an dieser Stelle geht es einfach nicht.
Natürlich war es ein Ringen, wenn Sie 16 Standorte beschließen, dass da nicht alle sofort an einem Strang gezogen haben. Und wir richten uns da nicht nach Wunschdenken, was wir alle wahrscheinlich haben, sondern wir richten uns vor allen Dingen aus an den Realitäten dieser Stadt.
Die Entscheidung wurde ohne uns getroffen. Und das ist mehr als befremdlich, irritierend, traurig.
Zwei Bezirksbürgermeister aus Reinickendorf und Lichtenberg und ein regierender Bürgermeister von Berlin, alle von der CDU, aber mit sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen der Realität, wie es scheint. Und damit herzlich willkommen zur Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast von rbb24. Wir schauen auf die 16 neuen Flüchtlingsunterkünfte, die in Berlin entstehen sollen. Laut Kai Wegner, dem Regierenden, in Einklang mit den Bezirken geplant und beschlossen. Doch so harmonisch war es dann eben doch nicht. Wir erklären warum. Und wir schauen auch gleich noch auf den Streit zwischen Bildungs- und Integrationsverwaltung über die Beschulung der Flüchtlingskinder. Da gab es eine Einigung, aber was hat sich da eigentlich jetzt geklärt? Wir erklären's. Und wir schauen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf den Teller. Eier soll man laut Ex-Bayern-Legende Olli Kahn bekanntlich haben, aber bitte nicht zu viel, sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, und am besten Bio. Was in Brandenburg auch eine politische Frage ist, warum, erklären wir in der Spreepolitik. Aber jetzt erstmal nach Berlin. Bei mir sind meine Kolleginnen Kirsten Buchmann, Dorit Knieling und Viktoria Kleber. Grüßt euch, ihr drei.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Wir wollen reden über den Streit zwischen Bildungs- und Integrationsverwaltung, über die Beschulung von Flüchtlingskindern, aber vor allem erstmal über die neuen Unterkünfte, die in Berlin entstehen sollen. 16 Stück sind das an der Zahl, alles Containerdörfer. Sollte man Containerdorf sagen? Es sind ja eigentlich keine Dörfer, sondern einzelne Container, oder Dorit?
Das sind einzelne Container, die da aufgestapelt werden, ja.
Einige sind so eher Apartments, andere sind so Gemeinschaftsunterkünfte. 16 Stück sind es an der Zahl. Über 6.000 Plätze, die dann in den nächsten 2 Jahren entstehen sollen, bis 2026. Erstmal die Entscheidung selbst, das kommt, konnte niemanden überraschen, oder?
Nein, es ist ja lange bekannt, dass immer mehr Flüchtlinge kommen und die müssen untergebracht werden. Und die Kapazitäten sind ja irgendwann mal erschöpft. Und es war klar, dass die Bezirke auch Standorte liefern müssen. Sind ja auch gefragt worden danach. Aber wie immer ist natürlich wieder kein Einvernehmen da, sondern es gibt weiter Streit um die Standorte.
Über diesen Streit, über die Standorte reden wir gleich. Eine andere wichtige Entscheidung, das muss man noch mit dazu sagen, ist die Erweiterung von Tegel, dem großen Ankunftszentrum. Auch das eigentlich nicht überraschend, aber ich erinnere mich noch, wie wir noch diskutiert haben, als das Ankunftszentrum in Betrieb ging, und dann hieß es ist nur für ein Jahr. Es ist nur für ein Jahr. Dann war es noch ein Jahr und dann kamen noch mehr Leichtbauhallen. Jetzt sind wir dann demnächst bei, es sind nochmal 6 Leichtbauhallen, die dazukommen. Mit nochmal 1.000 Plätzen?
Also es ist eine Kleinstadt mittlerweile. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Tausend es sind, aber es ist eine Kleinstadt mittlerweile mit allen Infrastrukturen, die es dafür geben muss. Aber ja, da ist eine richtige Kleinstadt gewachsen.
Okay, also Tegel wächst. Wir bleiben weiter bei den Massenunterkünften und die 16 neuen Standorte. Und genau die haben ja diese Woche für Diskussionen gesorgt. Massive Diskussionen, vor allem, weil die Bezirke, die es betrifft, und auch darüber müssen wir reden, das sind nicht alle, waren eher nicht glücklich. Gefühl. Zumindest einige waren wirklich gar nicht glücklich und haben sich direkt an die Öffentlichkeit gewendet. Was war da los?
Also ich habe ja mit der Bezirksbürgermeisterin von Reinickendorf gesprochen, mit Emine Demmer-Bügen-Wegner, auch CDU-Mitglied. Und die war richtig wütend, weil sie gesagt hat, ja, wir sind einbezogen worden und wir haben auch unser Veto eingelegt gegen bestimmte Standorte. Aber der Senat hat über unseren Kopf weg entschieden und hat das, was wir gesagt haben, das geht da nicht, einfach ignoriert. Und sie sagt, gerade Reinickendorf, gerade mit diesem Ankunftszentrum Tegel und vielen Standorten, die haben mittlerweile 13.000 Flüchtlinge. Und die Meldeadresse für die Flüchtlinge ist Tegel, also sprich Reinickendorf. Die sind dafür auch zuständig. Die müssen da alle möglichen Dinge leisten in diesem Bezirksamt. Und die sind mittlerweile einfach an der Grenze angekommen, wo sie Infrastruktur zur Verfügung stellen können. Und besonders aufgeregt hat sie sich darüber, dass ein Industriestandort, ein Wirtschaftsstandort am Borsigturm, auf dem ehemaligen Borsiggelände, für ein Containerdorf vorgesehen ist, weil sie da eigentlich Wirtschaft ansiedeln wollen und das eigentlich auch mit dem Senat abgesprochen war und jetzt plötzlich überfallmäßig dieser Standort eben auch als Flüchtlingsstandort ausgewiesen ist.
Diesen einen Bezirk Reinickendorf haben wir angesprochen. Ich spiele noch mal kurz ein, wie Frau Demi-Bückenwegner das formuliert hat. Ihre Kritik an der Art, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist. Denn es gab natürlich sofort die Reaktion seitens des Senats und vor allem des Flüchtlingskoordinators Albrecht Brümme. Nö, Moment. Wir können nachweisen, wir haben denen E-Mails geschickt, die waren in der Runde mit drin. Und darauf angesprochen, sagte Frau Demi-Bückenwegner Folgendes.
Verabredet war eigentlich, wenn der Senat beschließt, dass diese Standorte als solches auch umgesetzt, umgewandelt, mit Container besetzt werden sollten, die Bezirke informiert werden, und das ist wieder mal nicht geschehen.
Wieder mal wurden sie nicht informiert. Das heißt, es ist nicht das erste Mal. Lässt sich diese Kritik so aufrechterhalten? Was meint ihr? Also wir haben ja auch mit allen Seiten gesprochen. Stimmt das, dass sie am Ende des Tages bei der finalen Entscheidung nicht wirklich involviert waren?
Na, sie hat sich ja so ausgedrückt, wir sind informiert worden, aber abgestimmt worden ist es mit uns nicht. Also sprich, man hat gesagt, wir bauen diese Containerdörfer dahin und Bezirken, jetzt hast du das faktisch umzusetzen und die Grundstücke zur Verfügung zu stellen. Aber sie haben einfach nicht zugestimmt, weil sie gesagt haben, sie haben mit diesem Grundstück, was sie da belegen sollen, was anderes vor. Und das ist offenbar in der finalen Abstimmung dann nicht mehr berücksichtigt worden. Mhm. Und Albrecht Brömme, der Flüchtlingskoordinator, hat ja selber auch eingeräumt, dass die Bezirke über die finale Liste der 16 Standorte erst nach der Senatspressekonferenz informiert worden sind. Also praktisch im Nachgang, das hat er ja schon als Fehler eingeräumt. Aber ja, die Missstimmung ist auf jeden Fall da in den Bezirken.
Das heißt, wir haben verstimmte Bezirke, und es war ja nicht nur Reinickendorf, es war auch Lichtenberg. Ich habe den Ton von Martin Schäfer, dem Bezirksbürgermeister von Lichtenberg, nochmal rausgesucht. Der muss jetzt mal gucken, wir haben hier die Liste da. Er ist dabei mit 4 Standorten, also mehr als alle anderen. Ich glaube, Lichtenberg bekommt in dieser Runde auch nochmal sehr viel mehr Standorte ab als andere. Und das sind fast rund 1800 Plätze, die dann da nochmal zusätzlich entstehen sollen. Und unter anderem auch in Hohenschönhausen. Und dazu hat er Folgendes gesagt.
Wir sind dann bei 6000 Menschen, die wir unterbringen. Und manche Bezirke haben gerade mal 1500. Das ist keine gerechte Verteilung. Also für mich ist ganz klar, bitte keine weitere Unterkunft in Hohenschönhausen. Und wir müssen über die anderen Stadtteile von Lichtenberg dann vielleicht nochmal Runden drehen, ob dort geeignete Grundstücke sind. Ich will mich nicht aus der Verantwortung stehlen. Wir sind auch immer verantwortungsvoll gewesen bei diesem Thema. Aber Hohenschönhausen kann nicht weiter dazu dienen.
Also ein sehr unzufriedener Bezirksbürgermeister, und der vor allem sehr, finde ich, sehr überraschend offen sagt, nicht in Hohenschönhausen, auf gar keinen Fall. Also komplette Überlastung. Warum ist er da so hart?
Na, er argumentiert damit, dass Hohenschönhausen, das ist ja ein Teil von Lichtenberg, das ist ja ein fusionierter Stadtbezirk, gibt ja da noch andere Stadtteile, wie zum Beispiel Wartenberg, dass er auf diesem Stadtteil Hohenschönhausen 11 Unterkünfte hat. Und das ist natürlich eine ziemliche Verdichtung. Und er sagt, wir haben jetzt schon keine Infrastruktur, wir haben keine Jugendeinrichtungen, wir haben keine Ärzte, wir haben keine Kita-Plätze, wir haben keine Schulplätze. Und man kann natürlich nicht nur so ein Containerdorf dahinstellen, sondern man muss die Flüchtlinge ja letztlich auch integrieren, man muss die Kinder versorgen. Und das kriegt er alles nicht mehr hin. Und er hat halt die große Sorge, dass das in der Bevölkerung einfach nicht mehr zu vermitteln ist. Hm. Zumal man ja auch dazu sagen muss, der eine Standort, der jetzt belegt werden soll mit einem Container, das ist eigentlich ein Schulstandort. Und wir wissen ja, Lichtenberg ist einer der Bezirke, die wachsen. Also gerade
Klützerstraße ist das, ne?
Klützerstraße, genau. Und da ziehen auch gerade Familien hin, und die brauchen Schulplätze. So, und wie will man jetzt erklären, da kommt ein Container hin und der Schulstandort fällt weg, zumal dieser Standort als unbefristet gilt. Also sprich, das kann sein, dass dieser Container der Ewigkeiten stehen bleibt und die Schulplätze fallen weg.
Da wollte ich noch drauf eingehen, weil nämlich, wir haben ja diese Liste hier vorliegen, die wurde dann auch verteilt. Und was halt auffällt, ist bei diesen Containerstandorten, einige haben eine relativ kurze Nutzungsdauer nur. Das sind teilweise 3 Jahre, 3, 4 Jahre, was nicht wirklich lange ist. Das ganze Projekt kostet alleine diese 16 Standorte über 200 Millionen Euro. Stehen dann aber gar nicht lange. Aber bei einigen steht bei der Laufzeit, bei der maximalen Laufzeit unbefristet. Also die stehen wahrscheinlich, weiß ich nicht, 10 Jahre, 15 Jahre?
Naja, die Container sind ja tatsächlich befristet. Also die haben ja nur eine gewisse Lebensdauer. Das sind ja irgendwelche Blechhütten, aber es ist ja keine Wohnqualität. Deswegen sind die natürlich befristet und sind ja zum Teil auch schon gerade in Tempelhof wieder demontiert worden und durch neue ersetzt worden. Aber der Standort ist damit belegt. Und das ist da halt die große Sorge, dass dann tatsächlich dort niemals eine Schule entstehen wird.
Ja, wir hatten auch die Diskussion über die Verteilung zwischen den Bezirken, die aus Sicht von Lichtenberg und Reinickendorf, also vor allem Lichtenberg, Martin Schäfer hat das ja deutlich gemacht, sehr ungerecht ist. Er zeigt nämlich immer auf eine Karte, die habe ich uns auch hier nochmal ausgedruckt, wo er sagt, es sind vor allem die Ostbezirke in Berlin, die sehr viele Unterkünfte haben. während andere Unterkünfte, andere Bezirke eher, ich sag mal, weniger Leute aufgenommen haben. Man muss sagen, Reinickendorf fällt ein bisschen raus, weil die haben das große Ankunftszentrum. Das wird aber nicht so in der Liste immer mitgezählt. Aber allein in, glaube ich, Lichtenberg waren es 14, 15 Standorte. In Pankow waren es 17. Marzahn-Hellersdorf ist, glaube ich, auch mit relativ vielen dabei. Das heißt, wenn die Bezirksbürgermeister sagen, hier ist eine Unwucht drin, dann stimmt das. In Berlin nimmt der Osten der Stadt mehr Flüchtlinge auf als der Westen.
Das kann man wirklich unterm Strich so sagen. Das hat aber schlicht und ergreifend auch was damit zu tun, dass die einfach Flächen haben. Hm. Die haben landeseigene Flächen, wo man diese Container draufstellen kann. Das haben andere Bezirke eben nicht. Also wir brauchen uns bloß Mitte angucken. In dem dicht besiedelten Bezirk Mitte oder Friedrichshain-Kreuzberg hat man diese Flächen einfach nicht, um da einfach mal einen Container hinzustellen. Und man wird jetzt auch nicht anfangen, irgendwo in Parks wahrscheinlich Container hinzustellen, die vielleicht dann noch da wären. Hm. Aber die kann man schlecht der Bevölkerung auch noch entziehen. Deswegen ist es schon so eine Unwucht. Das sagen ja auch die Bürgermeister in Lichtenberg. Pankow sagt das auch. Cordelia Koch hat auch gesagt, Pankow ist übermäßig belastet. Und sie plädiert ja dafür, dass man das Finanzierungssystem umstellt. Weil jetzt ist es so, dass die Bezirke pauschal Zuwendungen kriegen und nicht pro Flüchtling. Und sie sagt, um Anreize zu schaffen, dass andere Bezirke eben auch Flüchtlinge aufnehmen, vielleicht in Hotels oder in Hostels oder wo auch immer, müsste man dieses Finanzierungssystem umstellen, dass eben andere Bezirke, die keine großen Flächen haben, auch sagen, okay, wir stellen euch Immobilien zur Verfügung, wo man Flüchtlinge unterbringen kann.
Zum Abschluss bei diesem Punkt jetzt noch die Frage nach dem Gefühl der Bezirksbürgermeister, dass hier etwas gelaufen ist, das war nicht okay. Die Kommunikation war nicht in Ordnung, sie wurden nicht informiert, sie wurden nicht richtig eingebunden. Und das hatte doch eigentlich Kai Wegner ganz anders versprochen. Er hatte doch versprochen, dass sein Senat mit den Bezirken ganz anders umgeht, auch weil er sie hier braucht. Das scheint nicht geklappt zu haben in dem Fall, oder Viktoria?
Ich fand das sehr interessant zu beobachten, weil kurz bevor die Container eben verkündet wurden, die Standorte, hat sich Karl Wegner ja noch mit dem Bezirksbürgermeister aus Neukölln hingestellt und gesagt, die waren auf Senatstour in Neukölln, wie wichtig es sei, dass das Verhältnis eben gut ist zwischen Senat und Bezirk und dass er jetzt einen ganz anderen Ansatz hat und alles auf Augenhöhe ist. Und kurz danach gab es dann die Beschwerden von den Bezirksbürgermeistern. Da war man schon ein bisschen überrascht und hat sich dann auch gefragt, ist es wirklich so, dass es jetzt ein anderes Verhältnis ist?
Dann das zweite große Thema, das mit an der Unterkunft und an der Unterbringung ja dranhängt, ist die Frage, was machen wir dann eigentlich mit den Kindern? Die müssen ja in die Schule. Kirsten, als unsere Bildungsexpertin, kennst das Problem schon deutlich länger. Es gab einen Streit zwischen der Bildungs- und der Integrationsverwaltung. Genau wegen der Frage, wie beschulen wir jetzt diese ganzen Flüchtlingskinder? Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, worum ging es da jetzt eigentlich? Warum haben sich Frau Günther Wünsch, Bildungssenatorin, und Integrationssenatorin Chancel Kiesel-Tepe gestritten?
Also kurz zusammengefasst hat Bildungssenatorin Günther Wünsch gesagt, dass geflüchtete Schülerinnen und Schüler insbesondere an den großen Gemeinschaftsunterkünften vor Ort Unterricht bekommen sollten. Aus dem Grund, weil die Plätze an den regulären Schulen eben nicht ausreichen, um diese große Zahl von Kindern und Jugendlichen unterzubringen. Und die Integrationssenatorin Chancel Kiesel-Tepe, sie warnt davor, geflüchtete Kinder eben an solchen isolierten Standorten zu unterrichten, weil sie überzeugt ist, dass Integration eben am besten in gemischten Klassen funktioniert, eben an Regelschulen. Und da sind sie eben offenbar aneinander geraten innerhalb des Senats.
Da hat sich Frau Günther Wünsch etwas ungewöhnlich deutlich auch in den Medien, in der Öffentlichkeit geäußert, nach dem Motto, Frau Kiesel-Tepe blockiert da etwas. Was hat sie damit gemeint? Was wurde da blockiert?
Also blockiert, denke ich, muss auf die Entscheidung abgezielt haben, macht man das oder macht man das nicht, eben die Kinder an den Unterkünften zu beschulen. Das läuft ja zum Teil schon. Also in Tegel beispielsweise, in dieser großen Unterkunft, da gibt es ja schon auf einem ehemaligen Parkdeck Container, wo Kinder Unterricht erhalten. Das soll auch nochmal ausgebaut werden an dieser Stelle, weil da einfach sehr viele Kinder wohnen, die eben keine Plätze haben in umliegenden Schulen. Diese Möglichkeit ist auch schon vorgesehen in Tempelhof. Da allerdings, sagt die Integrationssenatorin, werden momentan die Kinder in den umliegenden Bezirken untergebracht. Und jetzt geht es eben noch um diese 16 neue Standorte, die eben vorgesehen sind. Und an 5 dieser Standorte soll es eben auch eine Beschulung von Kindern und Jugendlichen geben.
Das ist ja eine Frage, da müsste man am Ende dann vom regierenden Bürgermeister erwarten, so Leute, jetzt spreche ich hier mal ein Machtwort, wir machen das jetzt so und so. Fällt aus interessanten Gründen in dem Fall schwer für Kai Wegner, weil er ja eine Beziehung führt mit der Bildungssenatorin. Das heißt, er muss sich in der Sache raushalten. Übers vergangene Wochenende gab es dann da eine Lösung, die interessant ist. Die gab es so in Berlin auch noch nicht im Senat, oder Viktoria?
Ja, dann wurde ja entschieden, oder das wurde ja kurz danach schon entschieden, als die Beziehung bekannt wurde, dass in Fällen, wenn es zu Streitereien kommt zwischen verschiedenen Senatsmitgliedern, dass dann die Stellvertreter vermitteln. In dem Fall hat Evers vermittelt. Und man hat sich schon gewundert, als dann es danach eine Pressekonferenz gab und sich gefragt, ist es denn wirklich so einfach für den Regierenden, sich da jetzt rauszuhalten, und ergreift er wirklich keine Partei? Das war schon... ja, irgendwie eine merkwürdige Situation, weil er auch, als es dann um dieses Thema geht, wirklich auch selber nochmal deutlich gesagt hat, ich lasse es nicht zu, dass in Berlin Kinder sind, die nicht beschult werden. Und das waren eigentlich wortgleich die gleichen Worte, die Katharina Günther Wünsch ein paar Tage vorher...
die nicht auf eine weiße Wand starren sollen, genau. Das war, ich glaube, es war sogar genau die Formulierung.
Und dann hat man sich schon gefragt, okay, also er ist ja... Ja, wem kann er das wirklich überhaupt in diesem Falle so neutral machen?
Ja, genau.
Und letztlich gibt es dann ja einen Kompromiss. Also es soll ein zweistufiges Verfahren geben. Also erst wird geschaut, ob eben Schulplätze bestehen im Regelsystem, in den Regelschulen, was eben der Integration dienlicher ist. Und sollte das eben nicht der Fall sein, wird es schulische Angebote auf dem Gelände der Unterkunft geben, eben in Tegel, was ja schon existiert, oder auch in Tempelhof oder auch in den neuen Wohncontainerdörfern.
Einzelfallentscheidung, glaube ich.
Einzelfallentscheidung, das soll konkret jeweils einzeln besprochen werden.
Ich würde an dieser Stelle gerne Jonathan Kiezel-Tepel ihr Statement kurz mal einspielen, so wie sie diese Klärung des Konflikts verstanden hat. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich hilft. Mir hat es nicht geholfen in der Pressekonferenz. Ich habe zugehört und ich habe nichts verstanden oder wusste nicht genau, worauf sie hinaus will. Aber wir hören mal kurz rein, vielleicht können wir es irgendwie aufdröseln.
Und es ist geklärt zwischen den beiden Senatsverwaltungen, dass die Zuständigkeiten auch klar sind. Die Senatsbildungsverwaltung ist für die unbegleiteten Minderjährigen zuständig und deren Unterbringung sowie Beschulung. Ich bin zuständig für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, die mit ihren Familien da sind. Und die Beschulung dieser Kinder ist auch in der Verantwortung der Senatsbildungsverwaltung.
Ich habe das erste Mal gehört. Ich habe es dann immer wieder nochmal neu abgespielt und mich gefragt, beschreibt sie da jetzt den Normalzustand? Das ist ja immer so. Ja. Die Bildungssenatorin macht Bildung und sie macht die Unterbringung.
Ja, also es ist natürlich eine größere Geschichte. Also erstmal die unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, die sind tatsächlich in der Zuständigkeit der Bildungsverwaltung. Also die guckt, wo kann man die unterbringen. Also ich habe zum Beispiel neulich einen solchen Standort auch besucht und da läuft das quasi schon, dass die eben da auch vor Ort beschult werden. Also die wohnen da, die haben da ihre Schlafräume, die haben aber auch sowas wie einen Fitnessraum, die haben einen Computerraum und sie haben da eben auch einen Unterrichtsraum, wo sie dann unterrichtet werden auf Deutsch, also um Deutsch zu lernen beispielsweise. Das ist richtig, das ist in der Zuständigkeit der Bildungsverwaltung. Für die Unterbringung ist aber die Integrationssenatorin wiederum zuständig und sie hat dann auch vorgerechnet, wenn eben an neuen Standorten unterrichtet wird, dann braucht man dafür Räume und dann fallen da auch Unterbringungsmöglichkeiten weg. Also pro Container, wenn sie zwei Container wegnimmt, dann sind das 20 Personen weniger, die da einfach schlafen können und die ein Dach über den Kopf haben. Also das ist ihre Rechnung, die sie da aufmacht.
Aber Victoria, ist jetzt dieser Streit gelöst? Ist das jetzt also vom Tisch und jetzt ist geklärt, wer was macht? Weil wenn ich Frau Kiezel-Tepel zuhöre, dann denke ich mir, naja, aber das, so war es doch bisher immer. Warum habt ihr euch dann überhaupt gestritten? Was ist da die Unklarheit? Und ich habe das Gefühl, Frau Kiezel-Tepel ist nicht aus der Nummer raus, dass sie am Ende in ihren Unterkünften dann doch wieder Platz schaffen muss, um da Bildungsangebote zu liefern, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wie von Geisterhand plötzlich bei diesen Unterkünften Schulplätze in der Nachbarschaft auftauchen.
Ich dachte auch, nach dieser Pressekonferenz entschieden ist, dass eigentlich nichts entschieden ist und im Einzelfall dann wieder entschieden wird. Und von dem her sind wir eigentlich nicht so viel schlauer als zuvor. Jetzt müssen wir mal abwarten, wie das dann aussieht, wenn eben nochmal neue Container gebaut werden. Wo sollen die Kinder dann beschult werden? Und wie wird dann im Endeffekt in den ganz vielen Einzelfällen entschieden?
Ja, das heißt also ein Konflikt, der wahrscheinlich einfach uns weiter begleiten wird.
Der wird uns weiter begleiten. Also vielleicht noch die Perspektive, es sollen ja tatsächlich auch weitere Schulen gebaut werden in Berlin. Also perspektivisch könnten da eben neue Räume entstehen. Und es hatte auch schon eine SPD-Bildungspolitikerin darauf hingewiesen, dass ja vielleicht auch in Schulen noch Räume sind, die momentan noch anders genutzt werden. Also ob man schauen kann, dass da eventuell noch Willkommensklassen untergebracht werden können. Die sind ja kleiner als reguläre Klassen. Da sind ja 14, 15 Schülerinnen und Schüler drin. Vielleicht findet man ja auch an der einen oder anderen an Schule noch Räume, um die Kinder eben auch dort zu unterrichten.
Und die Willkommensklassen einfach größer zu machen, wie es die Linken vorgeschlagen haben, ist das realistisch aus der Erfahrung, die du gemacht hast?
Also da würde ich sagen, es geht ja oft um, also erstmal um Kinder, die nicht Deutsch sprechen, weil sie kommen ja aus einem anderen Land. Und dann müssen sie zum Teil auch noch alphabetisiert werden, also unser Alphabet lernen. Und da sind kleinere Klassen tatsächlich meines Erachtens besser.
Und Albrecht Brömer hat ja bei uns im Abendschau-Interview auch gesagt, man kann einen Stuhl in eine Klasse zusätzlich reinstellen, aber nicht 10. Also man kann nicht beliebig jetzt die Klassen erweitern, weil ein Lehrer muss ja auch mit den Kindern umgehen können, muss sie unterrichten können. Wenn dann plötzlich 40, 50 Kinder in einer Klasse sind, hat man den Kindern dann auch nichts Gutes getan, nur um sie unterzubringen.
Und ganz entscheidend dürfte aus meiner Sicht dann noch sein, also ein anderer Aspekt, was passiert zum Beispiel mit dem Ganztag? Wie verbringen die Kinder und Jugendlichen dann die Zeit nach dieser Beschulung in ihrer Unterkunft? Gibt es da Möglichkeiten, dass sie beispielsweise in einen Fußballverein gehen oder woanders anknüpfen können, Kunst- und Musikprojekte haben mit anderen Kindern? Also das dürfte aus meiner Sicht noch ein ganz entscheidender Punkt sein, um sie auch zu motivieren, Deutsch zu lernen und auch Deutsch zu sprechen.
Womit wir uns nicht beschäftigt haben, das wird sicherlich ein Thema für die nächsten Wochen und Monate, ist die Frage mit den Lehrkräften. Also diese ganzen Schulungsangebote, Bildungsangebote für Flüchtlingskinder in Unterkünften oder nicht, da müssen ja auch Lehrkräfte hin. Ist nicht wirklich klar, wo die alle herkommen sollen, oder?
Das ist sicher ein ganz entscheidender Punkt. Also ob sich da beispielsweise noch Quereinsteiger rekrutieren lassen sozusagen, um diese Kinder dann zu unterrichten. Also Voraussetzung ist, dass die Räume da sind, aber eben auch die Lehrkräfte.
Aber auch damit werden wir uns noch beschäftigen müssen. Ich danke euch dreien erstmal für eure Einschätzungen und wir werden uns zu diesem Thema und zu anderen Themen hier im Podcast wiederhören, habe ich das Gefühl.
Mit Sicherheit.
Danke euch.
Danke dir.
Tschüss.
Tschüss. Noch zur Einordnung diese Zahlen. Ich habe die Bildungsverwaltung mal gefragt, wie aktuell die Lage in den Willkommensklassen in Berlin ist. Und die Bildungsverwaltung schrieb zurück, aktuell werden in Berlin bereits rund 12.000 Kinder in Willkommensklassen unterrichtet, in knapp 960 Lerngruppen an fast 450 Schulen. Nur ein Ei pro Woche. Das ist die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die gerade ihre neue, wissenschaftlich fundierte Leitlinie für gesunde Ernährung veröffentlicht hat. Zumindest war das gefühlt das Einzige, worüber alle gesprochen haben. Ein Ei pro Woche, wer soll denn da satt werden, orakelte schon die einschlägige Boulevardpresse. Dabei spielt das Ei in den Ernährungsempfehlungen nur eine Nebenrolle. Aber erstens ist ja bald Ostern, Ei-Hochsaison sozusagen. Und zweitens sind Eier durchaus auch politisch, als Wirtschaftsfaktor nämlich und als Teil der Ernährung. Strategie in Brandenburg. Deswegen schauen wir mal politisch auf die Eiersituation mit meiner Kollegin Amelie Ernst aus unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam. Grüß dich, Amelie.
Hallo, Sebastian.
Amelie, du warst diese Woche im Hühnerstall. Mhm. Warum? Was hat das mit Politik zu tun?
Genau, du hast ja schon ein bisschen angedeutet, ne? Das hat was mit Politik zu tun. Einerseits ist die Landwirtschaft eben ein großer Wirtschaftsfaktor nach wie vor in Brandenburg. Und die Bio-Eier übrigens, die ich da in Wustermark quasi bei der Entstehung beobachten konnte auf dem Feld, die werden vor allen Dingen in Berliner Supermärkten verkauft. Kann man auch, glaube ich, immer einmal öfter sagen. Das geht hauptsächlich nach Berlin, das Ganze. Und andererseits geht es natürlich politisch gesehen auch immer um Richtungsentscheidungen. Also welche Art Landwirtschaft wollen wir denn? Welche wird von der Politik gerade besonders gefördert? Wir haben einen grünen Landwirtschaftsminister, ne? Der setzt natürlich oder versucht es zumindest da Marken zu setzen. Und das wollte sich eben dieser Landwirtschaftsminister Axel Vogel auch angucken, da in Wustermark bei so einer mobilen Hühnerstallanlage. Es gibt noch nicht so wahnsinnig viele davon. Ne? Also wo der Stall auf dem Feld steht, rundum viel Platz, auch drin viel Platz für die Hennen. So, die können auf verschiedenen Ebenen auf Stangen sitzen, jeweils 1.000 in einem mobilen Hühnerstall jeweils. Okay. Also wirklich gute Haltungsbedingungen, viel Platz. Aber das ist eben immer noch die absolute Ausnahme.
Okay, nur zur Erklärung, weil als Stadtkind kann ich es mir gerade nicht so richtig vorstellen. Da karren die dann also einen Anhänger, der muss ja richtig groß sein eigentlich.
Ja, ein sehr, sehr großer Anhänger. Es ist fast schon kein Anhänger. Es ist wirklich, du denkst, es ist ein festes Gebäude, schon ein wirklich großer Stall. Keine Ahnung, 10-mal Gartenschuppen oder so. Und der ist auf einer Schiene, kann also bewegt werden auf diesem Feld von ganz hinten nach ganz vorne. Ne? Und wenn das Gras abgefressen ist, dann kommen die Hühner halt ein Stück weiter und der Zaun auch. Und das ist aber natürlich auch arbeitsintensiv und kostet dann eben auch mehr. Ne?
Aber eben bio, definitiv.
Genau.
Dann. Okay. Jetzt haben wir diese Woche gelernt, in Brandenburg wurden 2023 rund 916 Millionen Eier produziert. Genug übrigens, um allen Brandenburgerinnen und Brandenburgern ein Ei pro Tag zu ermöglichen. Allerdings fast 80% kamen aus Bodenhaltung. Also definitiv nicht Bio. Bio war bei 13%. Bei beiden Haltungsformen gab es einen Rückgang. Es gab ein bisschen mehr Freilandhaltung letztes Jahr.
Und war das Thema jetzt auch bei diesem mobilen Hühnerstall, den genau. sich Herr Vogel angeschaut
genau.
hat?
Genau, wie gesagt, die Preise spielen da auch eine Rolle. Bodenhaltung ist natürlich dann deutlich günstiger. Die Frage ist natürlich immer auch bei diesem Termin gewesen, warum sind denn diese mobilen Ställe immer noch so die große Ausnahme? Überhaupt Biobetriebe, Bio-Eier, was müsste sich denn da ändern, damit das Geschäft eben auch für Investoren attraktiver wäre? Darum geht es ja auch. Man kann die Leute ja nicht zwingen, Bio-Eier zu produzieren mit ihren Betrieben. Ja, es bräuchte einfach mal viele neue und weitere Strukturen, damit das klappt mit der Biobranche, sagte mir der Geschäftsführer dieser Brandenburger Bio-Ei GmbH, Lasse Brandt.
Wir haben in Brandenburg kein Bio-Futtermittelwerk und wir haben in Brandenburg keine Bio-Junghennenaufzüchter. Wir zahlen hier nicht nur 14, 15 Euro für die Junghenne, sondern wir zahlen zusätzlich noch 7, 8 Euro für den Hahn, der aufgezogen wird, der halt aber gar nicht hierher kommt, weil wir hier in Brandenburg auch überhaupt keine Schlachterei oder keinen Verarbeitungsbetrieb haben, der diesen Bruderhahn dann wiederum in ein verkaufsfähiges Produkt weiterveredelt.
Also du hörst es, es ist alles nicht so besonders attraktiv hier. Ne? Es fehlen Strukturen wie Schlachtungen zum Beispiel. Man muss sehr, sehr weit fahren, um diese ganzen Sachen, die außerhalb des Eis auch noch spielen. Das ist ja nicht nur das Ei, sondern es sind ja eben auch Tiere und es Hähne und so. Das muss man alles aus weiter Entfernung organisieren. Ist ein Problem, weiß auch der grüne Landwirtschaftsminister Axel Vogel.
Na, wir haben natürlich ein Interesse daran, dass praktisch von der Kükenproduktion bis zur Vermarktung des Eis und der Legehenne dann als Suppenhuhn alles in Brandenburg stattfindet. Da haben wir auch entsprechende Förderprogramme für, aber am Ende muss es Investoren geben, die bereit sind, dieses Wagnis auf sich zu nehmen. Und das wird umso leichter sein, je mehr wir zum Beispiel solche mobilen Hühnerställe haben.
Ja, also es braucht mehr, damit es sich lohnt, ne? Und Förderprogramme reichen da eben auch nicht allein, damit da noch mehr Bio-Eier und vielleicht auch sogar günstigere Bio-Eier produziert werden.
Nur zur Orientierung, haben die irgendwie gesagt, was so ein Bio-Ei preislich kostet, also genau. Was so der Unterschied ist?
Ja, also 70 bis zu 70 Cent pro Stück, wenn es aus dieser mobilen Haltung ist. Kannst du dir mal kurz überlegen, eine ganze Pappe mit 10, ist schon ein bisschen Geld, ne? Und die Taschen werden eben nicht voller. Gerade im Supermarkt merken da ja auch die Produzenten die Zurückhaltung. Und dann nimmt man vielleicht doch jetzt eher gerade so rund um Ostern eher die Bodenhaltung, damit man ein bisschen Geld spart. Ne? Bio-Ei ungefähr 50 Cent, aber diese mobile Haltung ist dann nochmal ein bisschen teurer.
Und da kommt natürlich das Ganze wieder zurück zur Empfehlung eben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung mit ihrem ein Ei pro Woche. Wenn man sich nämlich genau anschaut, wie die das eigentlich begründet haben, da ging es gar nicht um Cholesterin und Fett und so weiter. Das hatte jetzt weniger was mit Ernährung zu tun, sondern deren Argument ist tatsächlich, man soll vor allem die Auswirkungen auf die Umwelt und die Nachhaltigkeit eben schauen und deswegen den Eierkonsum reduzieren. Und dann natürlich, damit ist gemeint, esst mehr, wenn ihr ein Bio-Ei esst, wenn ihr ein Ei esst, dann esst ein Bio-Ei. Nicht genau. Aus der Bodenhaltung. Und genau. Da liefert Brandenburg ja nicht so richtig.
Genau, also tierische Produkte sind natürlich sozusagen, belasten die Umwelt grundsätzlich mehr, wenn dann Bio-Ei, du hast gesagt, vor allen Dingen ist es aber hier, sind es Eier aus Bodenhaltung. Man muss auch natürlich als Verbraucher dann wieder auf die Packung mal genauer gucken, sind ja eigentlich immer so schöne Bilder drauf, ne? Und es sieht ja alles immer super aus, aber es ist dann doch ein großer Unterschied, was es da so zu kaufen gibt. Jetzt könnte man natürlich trotzdem sagen, ja, es passt doch eigentlich zur Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, ne? Also wenn wir nicht so viele Eier pro Woche essen sollen, dann nehmen wir vielleicht, wenn sie teurer sind, doch mal die, die unter besseren Bedingungen produziert wurden. Aber naja, gut, ne? Also rund um Ostern ist das vielleicht auch ein bisschen schwieriger, gerade dann mit dieser Ein-Ei-pro-Woche-Ansage. Ich glaube, das klappt bei uns zu Hause auch nicht unbedingt.
Ja. Jetzt arbeitet Brandenburg ja gerade an einer eigenen Ernährungsstrategie. Denn wir hatten ja schon gehört, also Anreize, wirtschaftliche Anreize schaffen seitens der Politik, damit mehr Bio-Eier produziert werden. Das klappt eher so mäßig in Brandenburg, vor allem auch, weil im Rest der Infrastruktur der Wertschöpfungskräfte einfach fehlen, wie zum Beispiel Futtermittelhersteller. Aber so eine Ernährungsstrategie, die könnte ja für eine Veränderung sorgen. Aber die war in Brandenburg, diese Ernährungsstrategie, ziemlich umstritten. Warum?
Genau. Ich würde mal sagen, ja, Anlaufschwierigkeiten mindestens. Also es gibt jetzt diese Ernährungsstrategie zwar, aber das sollte eigentlich mal eine Strategie der gesamten Landesregierung sein, also verteilt über alle Ressorts, die das sozusagen nach vorne bringen. Mehr regionales Essen, mehr Gemüse, mehr Bio-Anteile, gerade in Großküchen und Kantinen. Aber es gab eben vor ein paar Monaten Teile der Koalition, als das diskutiert wurde, die gesagt haben, nee, das geht uns doch ein bisschen zu weit und dann ein bisschen zu, wir können den Leuten doch nicht die Currywurst verbieten. Also so ein bisschen, ja, würde ich sagen, oder auch ein bisschen mehr Populismus war da auch mit dabei in dieser Diskussion. Und die grünen Vorschläge aus dem Verbraucherschutzministerium, was ja grün geführt ist, und aus dem Landwirtschaftsministerium, sind da ein bisschen stecken geblieben. Ja, und jetzt ist es eben eine Strategie nur in Anführungszeichen aus dem Verbraucherschutzministerium, wo man eben versucht, mit Pilotprojekten weiterzukommen, also also eben Kantinen berät oder auch guckt in Kitas und Schulen, dass man da weiterkommt mit diesem Bio und mehr Gemüse und weniger Fleisch. Aber ja, vielleicht auch mit Vorschlägen, aber es sollen eben keine Verbote sein. Ne?
Also das klingt ja eher nicht so, als würde die Ernährungsstrategie mit ihrem Bio wirklich zu dem passen, was zum Beispiel alleine bei Eiern in Brandenburg eigentlich produziert wird.
Naja, es ist zumindest noch nicht so groß. Ich glaube, wenn es Bio-Eier-Produzenten gäbe oder wenn sozusagen potenzielle Investoren merken würden, das ist jetzt wirklich eine große Strategie und in ganz vielen Kantinen und großen Betrieben oder wie auch immer ist das ein Absatzmarkt, dann ist es natürlich auch vielleicht interessanter, sich hier um dieses Business zu kümmern. Das bedingt sich ja gegenseitig. Ne? Also einerseits natürlich Privatkunden. Ist gut, wenn die die Eier kaufen. Das ist aber Stichwort Preis, ne? Nicht der Riesenmarkt. Aber wenn man natürlich weiß, okay, in den Kantinen gibt es da einen Effekt, vielleicht auch nicht nur jetzt wegen der Ernährungsstrategie, sondern weil man vielleicht auch merkt, okay, die Nachfrage danach ist ja auch größer. Also hier, glaube ich, beim Studentenwerk in Potsdam zum Beispiel, da wird schon im Rahmen dieser Ernährungsstrategie gearbeitet und da ist die Nachfrage sehr groß. Also wo man auch merkt, okay, das ist auch ein Markt vielleicht und nicht nur eine aufgezwungene Strategie, dann ist es, glaube ich, oder dann wäre es auf jeden Fall noch nachhaltiger und eben auch wirtschaftlich interessanter für Investoren.
Amelie, dann danke ich dir für diese Einschätzung und hoffe natürlich, dass du über Ostern trotzdem noch irgendwie so Eier färben und so weiter mit den Kindern machen kannst.
Ja, wie gesagt, ein Ei pro Woche, das wird ganz schwierig. Also das, weder ich noch meine Kinder werden damit klarkommen. Sorry, aber vielleicht nächste Woche.
Ja, genau. Und vielleicht, wenn wir mal mehr von diesen tollen mobilen Hühnerställen haben, die wirklich super spannend klingen, dann kommen wir da vielleicht in Brandenburg auch auf den grünen Zweig. Ich danke dir erstmal soweit, wünsche dir frohe Ostern.
Dir auch. Ciao.
Ciao. Und das war die Spreepolitik für diese Woche. Uns gibt es ja leider nur einmal in der Woche, übrigens auch nächste Woche, trotz Ostern. Wer aber täglich eine Zusammenfassung der wichtigsten Geschichten aus Berlin und Brandenburg braucht, dem empfehle ich Der Tag aus Berlin und Brandenburg, unser neuer werktäglicher Podcast vom RBB. Schnelle 12 Minuten zu den Top-Nachrichten aus unserer Region. Der Tag, zu finden in der ARD-Audiothek. Da, wo es auch uns gibt, die Spreepolitik. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anmerkungen haben, schreiben Sie uns einfach gerne eine E-Mail an spreepolitik@rbb-online.de und abonnieren Sie uns gerne auch in der ARD-Audiothek zum Beispiel. Vielen Dank für diese Woche und frohe Ostern wünscht Sebastian Schöbel.